mit Thies.
Alexander Herrmann ist Kochbuchautor, er ist Sternekoch, er kocht im Fernsehen, ist Gastronom und auch Entertainer mit eigener Show auf der Bühne. Hallo nach Bamberg.
Hallo, servus.
So, Sie sind ja schon gebürtiger Franke, ne? Ist das Franke?
Ja. Ja, Franke, genau. Also gebürtig in Kulmbach.
Ja, Kulmbach.
Ich lebe quasi in Wirsberg. Das ist zwischen Kulmbach und Bayreuth. Das ist, man muss es sagen, es ist ein Epizentrum.
Wofür?
Naja, weil Kulmbach kommt Gottschalk her.
Ja, ja, genau, daher dann, kennen wir das alle, ja.
Dann Wirsberg, ums Eck rum ist Gutenberg.
Ach, und den hatte ich jetzt ja, nicht drauf.
Ja, der Karl Theodor, wir kennen uns noch bevor er und ich beide, da hat noch kein Mensch sich gekannt oder uns, aber ne, wir kannten uns schon. Und Bayreuth ist ja, ist ja Richard Wagner.
Natürlich.
Also das heißt, ich habe alles. Ich habe Show, ich hatte Politik und ich habe quasi Oper, Epizentrum. Und, dann da kommt der Koch.
Genau. Und dann kommt der Koch. Also mit der Show schnell mal was Gutes. Trauen Sie sich ja sogar auf die Bühne. Gab es da eigentlich Skeptiker am Anfang, die gesagt haben, also weißt du, jetzt willst du auch noch über Kochen reden, so ein bisschen kochen. Nee, und dann in so einer großen Halle. Kochen hat ja auch ein bisschen was Intimes. Da ist es ja eigentlich am stärksten. Aber so eine ganze Halle bekochen, da kriegt ja nicht mal jeder was zu essen.
Ja, das ist irgendwie ganz komisch, dass die meisten sagen, wenn sie zur Kochshow gehen, das ist eine der ersten Fragen, also meistens von Medienvertretern, ne?
Ja.
Die dann sagen, ja, müssen sich die Leute denn vorher was essen oder reicht's für alle? Wo du sagst, nein,
ja, das
natürlich
kann ja gar nicht reichen.
Für alle.
Wie denn? Auf der Bühne zu stehen und zu Menschen zu sprechen, ist ja auch eine wunderbare Gelegenheit für Sie, mal so mit all den Missverständnissen aus der Küche aufzuräumen, mit all den Mythen, die es gibt. Welches ist zum Beispiel das größte Missverständnis?
Und zu viel Hitze.
Zu viel Hitze?
Ja, zu viel Hitze. Also ich mache zum Beispiel, es ist ja so, ich zeige unter anderem, wie man das perfekte Steak macht. Und zwar, es geht ja immer ums Rosabraten. Und ich zeige das auf der Bühne so, dass auch jemand, der noch nie in seinem Leben in der Küche stand, das spätestens auf zweites Mal, nein, der das wirklich sofort hinkriegt. Weil ich das so erkläre, dass man alles kapiert, warum, was, wie passiert. Und es ist mit so einer Gelinggarantie zu machen, dass du es nie wieder falsch machen kannst. Und einer der größten Fehler beim Fleischbraten ist eben zu viel Hitze.
Aber zu wenig Hitze ist natürlich auch schlecht.
Ja, dann bleibt es halt irgendwie, dann ist es halt ein blasses Stück, ne? Das macht auch keinen Sinn. Also es muss in der Balance sein und die bringe ich da eigentlich.
Ja, aber die kriegt man doch nur mit Erfahrung, die Balance.
Nein.
Das ist ja immer so leicht gesagt dir von den Profiköchen.
Nein. Das, wie ich es erkläre, brauchst du keine Erfahrung, musst es nur kapieren. Denn du hast ja deine Sinnesorgane, du siehst ja, ob jetzt anfängt in der Pfanne etwas zu spritzen oder nicht. Du hörst ja, ob es laut oder leise, sagen wir mal, brutzelt. Denn genauso geht es ja auch, ich mache ja auch das Fleischpflanzerl und beim Fleischpflanzerl habe ich so unfassbar schlechte gegessen in meinem Leben.
Also bei Fleischpflanzerl ist es ja so, also die guten Buletten und Frikadellen, da habe ich das Gefühl, ich liebe das ja, aber ich habe das Gefühl, die schmecken alle, egal wie man sie macht. Die Buletten schmecken immer.
Ja, aber ich kann Ihnen sagen, ich habe zwei ganz schreckliche gegessen.
Mhm.
Eins war wirklich mal bei der Küchenschlacht, da war ich als Juror.
Okay.
Und das hieß ein Fleischpflanzerl nach König Ludwig Art. Und dann hat der Kandidat, der das zubereitet hat, hat in das Hackfleisch noch Leberwurst hineingeknetet und Haferflocken. Jetzt ist es so, die Haferflocken haben nicht genügend Flüssigkeit, dass sie das Ganze so aufziehen, dass sie dann auch anfangen zu binden. Die bleiben also hart. Und die Leberwurst ist ja nichts anderes als Fett. Die trennt natürlich noch die einzelnen Fleischstücke, sage ich mal, ja. Und dann war das wirklich handflächengroß, dieses große Fleischpflanzerl. Unten drunter war ein Linsensalat. Und dann lag dieses Fleischpflanzerl auf diesen braunen Linsen und ist so eingerissen. Und ich sage Ihnen wirklich, ich habe das gesehen, diesen Teller. Und ich habe gedacht, es schaut aus, als wenn einer mit dem Teller der Kuh über der Weide hinterhergerannt ist und in dem Moment, wo es ein Schwänzerl hochhält, den Teller drunter hält. Das war fürchterlich, dieses optisch, geschmacklich die Katastrophe. Ja, und das Zweitschlechteste habe ich wirklich in der Tat als, sagen wir mal, als Willkommens- oder Pausenessen damals bei Verstehen Sie Spaß gehabt. Ja. Das war so greislich. Ich wusste nicht, dass ich in der Sendung war, ist ja logisch, das ist ja die Idee dahinter. Ich habe das damals abfotografiert, deswegen habe ich das als Beweis und habe das in dieser geheimen Aufzeichnung habe ich das noch meinem Küchenchef geschickt und habe gesagt, schau mal her, was das schlimmste Fleischpflanzerl oder halt dort Frikadelle, die ich in meinem Leben gehabt habe.
Und was war mit der? Ja. Denn ich habe es nicht gesehen damals, aber ja, also es muss ja wirklich, wenn man sie dann aus der Reserve locken will, dann muss es schon sehr gruselig sein.
Ja, das war gruselig. Das hat ausgeschaut, im Grunde hat es mehr ausgeschaut wie eine Semmel, die man auf die Straße gelegt hat und dann ist ein Traktor drüber gefahren und dann hat man es gebraten und wieder auf den Teller gelegt. Also es war unfassbar, wirklich. Das war nicht genussfähig. Ich habe es auch nicht gegessen. Und ich habe mir damals einen, da haben die gesagt, ja, was hätten sie denn ganz gerne? Habe ich gesagt, naja, ich hätte gerne einen Salat, weil die haben ja nichts da gehabt. Ich gesagt, ja, einen Salat haben sie schon. Habe ich gesagt, ja, aber ich hätte gerne einen Salat, so einen Männersalat. Also so ohne Sprossen und so weiter, sondern einfach so einen Salat, wo du als Mann isst. Ja, das mache ich. Und dann habe ich einen Teller gekriegt, da waren so viele Sprossen drauf, dass ich gedacht habe, wenn ich den jetzt esse, dann habe ich Angst, wenn ich nachher auf Toilette gehe, dass ich mich aus Reflex heraus hinsetze beim Pipi machen. Also es war wirklich mehr Mädchen auf dem Teller ging gar nicht. Es ist echt, das war sehr witzig.
Männer dürfen sich aber grundsätzlich trotzdem auch mal hinsetzen zum Pinkeln. Herr Hamann, das dürfen
ja,
Sie schon.
Ja.
Aber
ja,
Sie sind doch so ein fränkischer Cowboy,
hallo,
oder?
Hallo, also man muss ja mal eins unterscheiden, selbstverständlich ist man zu Hause ein Sitzpinkler. Aber wenn du ja in eine öffentliche Toilette reingehst, wo es ja diese schönen Becken gibt, die da an der Wand festgeschnallt sind, dann kann man ja als Mann, sag ich mal, der Natürlichkeit nachkommen und im Stehen das machen. Ja, aber wenn du natürlich den Reflex hast, dass du sagst, du traust dich schon gar nicht mehr, du willst dich nur noch hinsetzen, man muss ja auch an die Würde des Mannes in dem Moment ein wenig denken.
Wie ehrlich waren Sie denn damals, als man Ihnen dieses schreckliche Essen präsentiert hat und die Sprossen als Salat?
Ja, relativ ähnlich. Ehrlich, ich habe gesagt, ja, vielen herzlichen Dank, aber ich habe es halt einfach auch nicht gegessen. Ich meine, du weißt, zwischen ehrlich und unhöflich, da gibt es schon noch einen Unterschied. Ne? Ich war natürlich höflich, ja.
Die Silvester-Sendung, bei der Sie damals dabei waren, bei der so einiges schief lief, das war die Sendung, wo am Ende eine Pizza bestellt wurde, oder?
Ja.
Aber was ist denn da passiert?
Also es war wirklich legendär. Also ich bin dann nach Hamburg geflogen und dann komme ich in den Aufenthaltsraum rein und habe mich echt schon gefreut, weil da stand Schubeck, der Melzer, Lichter, Poletto und habe mir gedacht, boah, wir fünf, das ist ja granatenhaft. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Das heißt, Alfons hat losgelegt, naja, da haben wir gesagt, Altherrenküche. Dann das Gericht von Conny, das ist beim Kauen immer fester geworden. Das war wie ein Schweinskaugummi. Das Gericht vom Tim, das war der Fisch, der war sowas von fad, da haben wir von eingeschlafenen Füßen geredet. Und dann kam ich mit meinem Hauptgang dran und ich habe gedacht, so, jetzt wenn die anderen drei das nicht ganz so hinkaut haben, jetzt kann ich groß aufräumen. Und ich hatte da, ich habe so Kalbfleisch, Medaillons genommen, also vom Filet habe ich eine Tasche reingeschnitten, habe schön mit Kräuter gefüllt, links und rechts angebraten, in den Ofen rein, ja. Mhm. Dann habe ich so Gemüse genommen, habe mit einem Schäler so lange Streifen runter, das war dann wie so eine schöne bunte Gemüsepfanne, war das ja. Ja, wunderschön. Und dann habe ich einen Ananas-Chutney dazu gemacht. Und dann habe ich also das Fleisch auf die Gemüsestreifen wieder drauf gesetzt. So, ne? Und dann wollte ich jetzt mit diesem Ananas-Chutney, wollte ich das Ganze, es geht ja um Silvester, flambieren. Und jetzt beginnt eine Fehlerkette. Wenn du als Franke in Hamburg einen hochprozentigen Rum bestellst, dann erwartest du 56 Volumenprozent. Das wird aber oben, diese Qualität von Rum, wird in Hamburg in der Teeküche vom Kindergarten ausgeschenkt. Die haben mir einen 80-prozentigen Strohrum hingestellt. Und den natürlich, weil es öffentlich-rechtlich ist, in eine Karaffe umgefüllt. Ich wusste das nicht. Und das nächste ist, dass wenn du im Fernsehen flambierst, dann müssen die immer zeitig das Licht runterdrehen, damit man diese kleine blaue Flamme, dass man die sieht. So, das heißt also, ich habe mir gedacht an dem Tag, Mensch, Alexander Herrmann, bist du ja schlauer, Fernsehen ist fürs Auge da, tust halt beim Flambieren vom Rum ein bisschen mehr rein. Und man musste auch das Licht nicht mehr runterdrehen, weil diese kleine blaue Flamme, besser gesagt diese Stichflamme, die ich gemacht habe, hat auch die obere Lampe an der Decke weggebrannt. Und alle haben mich angeschaut, ganz entsetzt, Johannes ist zwei Schritte zurückgegangen und ich habe ganz ruhig, habe ich dann gesagt, das muss so sein. Und haben wir ganz vorsichtig die verbrannten Augenbrauen weggekratzt. Und ich wurde dann leicht nervös, als es beim Anrichten weitergebrannt hat. Der Alfons hat dann probiert.
Die Feuerwehr stand schon im Flügel natürlich und hatte den Schlauch parat.
Der Alfons hat dann probiert und dann hat der Johannes hat dann gesagt, und Alfons, wie war's? Und dann hat der Alfons gesagt, also wenn ich jetzt ein Magengeschwür gehabt hätte, dann wäre es jetzt weg. Und das Dessert von Horst Lichter war nicht schluckbar. Und wir haben wirklich, wir waren zu fünf dann, wir haben eigentlich nur noch über uns lachen können und haben uns dann mit dem Moderator, mit dem Johannes zu sechst, alle gemeinsam beim Pizzaservice bedankt.
Aber das war ja eine Aufzeichnung. Was habt ihr denn für die echte Fernsehsendung dann letztendlich gezeigt und gemacht?
Nee, das wurde auch so gezeigt.
Wie gefährlich ist das Flambieren denn überhaupt? Denn sie protzen ja auch, glaube ich, so, wenn sie mal auf der Bühne ihre Show machen, dann protzen sie ja auch mal gern mit so einer mächtigen Flamme.
Naja, es ist halt so, dass wir natürlich auf der Bühne einmal flambieren müssen. Ja, das ist wichtig. Das hat einfach damit was zu tun, weil das flammende Inferno in der Pfanne ist mehr oder weniger ein Grundpfeiler jeder Kochshow. Denn es ist ganz wichtig, der Kritiker muss die Fähigkeit haben, dass er sagt, na Gott sei Dank hat er wenigstens flambiert.
Ja, ja, ja. Wenn alles auch nicht gut war, aber er hat flambiert.
Das ist ganz witzig. Ganz entscheidend ist, du musst ja vorher immer fragen, ob du flambieren darfst, weil dann ist ja auch ein Feuerwehrmann dabei.
Ja, ne? Beim Veranstalter dann.
Ja, weil jeweils in der einzelnen Halle. Ne? Mhm. Und witzigerweise, je neuer die Halle, umso weniger darfst du flambieren. Ich war in Hamburg, in der wohl modernsten Location, die es überhaupt gibt. Da fängt schon damit an, du darfst keine Handtasche mehr mit reinnehmen und Mantel auch nicht. Die Handtasche darf nicht größer als ein DIN A4-Blatt sein. Dann musst du die vorne nämlich abgeben, weil im Notfall, wenn du rausrennst, könntest du über Tasche und Jacke stolpern. Mhm. Das habe ich noch nirgends anders auf dieser Welt gesehen. Ja? Aber das sind die neuesten Auflagen. Das ganze Ding ist pur aus Beton. Wir haben eine Deckenhöhe von wahrscheinlich 30 Metern gehabt. Es waren zwei Feuerwehrmänner da. Ich durfte nicht flambieren. Und dann stehst du in einem ganz kleinen, in einem kleinen alten Theater, alles aus Holz, und du sagst, darfst flambieren. Was? Freilich flambierst du.
Wann haben Sie im echten Leben eigentlich das letzte Mal eine Pizza bestellt?
Entschuldigung bitte. Bei mir in meiner Ortschaft gibt es eine Pizzeria. Da gibt es, die können nämlich, also die runden Pizzas machen sie nicht so gut, aber die Blechpizza machen sie gut.
Also die runden machen sie nicht so gut?
Nee, aber die Familienpizzen machen sie gut.
Aber was ist der Unterschied?
Ja, das weiß ich nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen, warum der rechteckig besser kann wie rund. Weiß ich nicht. Ja, und die Blechpizza ist super. Und jetzt muss man sagen, ist eigentlich eine Familienpizza, aber ich bin Koch. Also der Koch hat von sich aus kein Sättigungsgefühl. Wir fallen überfressen vom Stuhl, aber wir sind nie satt. Ne? Und da ist hinterlegt. Ich habe dann diesen Karton genommen, dann habe ich das drauf gemalt, was ich gerne hätte. Die ist halbiert. Auf der einen Seite ist Artischocke und Oliven, auf der rechten Seite ist Salami und Schinken, was ganz klassisch ist. Dann eben mit doppelt Mozzarella, da kein Knoblauch, hier das jenes. Und es hängt bei ihm in der Küche und ist Blechpizza à la Hermann. Ja. Und da rufe ich an und dann bestelle ich Blechpizza à la Hermann. Und es ist sehr unterschiedlich. Manchmal komme ich hin, da kostet 19,50, manchmal kostet 20,80, dann kostet mal 22 Euro. Also es ist ganz witzig, dass ich jedes Mal, ich weiß nie,
weil sie halt nie auf der Karte
eigentlich
steht.
Kostet. Ja, und ich glaube, jedes Mal macht er mir einen anderen Preis. Aber komischerweise merke ich, dass es immer 50er mehr wird mittlerweile.
Ja, das ist die Inflation. Ja. Was soll man machen? Also
ich bin ein ganz großer Pizza-Fan. Was für mich ganz schwer ist, sind diese Tiefkühlpizzen aus dem Supermarkt. Da habe ich ganz.
Die aber
ganz,
manchmal ganz auch ganz gut schmecken,
finde ich. Weiß ich nicht. Also ja, ganz ich esse da einmal eine im Jahr. Also öfters esse ich die nicht.
Aber warum dieses eine Mal?
Ja, weil ich immer den festen Glauben habe, die müssen doch besser sein, als ich denke. Und bin dann doch immer, also...
Weil die halt gut aussehen, die sind halt gut fotografiert.
Naja, davon lasse ich mich nicht blöffen. Aber ich habe den Eindruck, das kann doch nicht so verkehrt sein. Ich nehme da meistens diese Margaritas, gell? Weil ich die sind ja wirklich günstig.
Ja, aber langweilig.
Ja,
also wenn, finde ich, Spinat oder Thunfisch wenigstens oder so American irgendwie.
Ja, aber das Problem ist ja, dass die, sagen wir mal, die tierischen Aminosäuren, also die Eiweißbausteine, die da oben drauf liegen, ne? Das ist ja auch, also es kann keine Qualität sein. Mhm. Also, und das, da ist keiner schuld, nur im Grunde wirklich der es kauft. Weil wenn der sagt, ich würde 10 Mal mehr ausgeben, dann könnten die rein theoretisch zumindest 8 Cent mehr wieder einsetzen, weil der 10 Mal mehr muss man die Mehrwertsteuer abziehen. Ne? Mhm. Und das tun aber alle nicht. Das ist leider so, ja. Und deswegen nehme ich die ohne tierischen Belag.
Mhm. Also
und du halt lieber selber Wurst drauflegen.
Kann ja, man das ist ja wieder klar. Also das Geheimnis, warum die runde nicht so gut schmeckt wie die eckige, das will ich nochmal erörtern. Weil Sepp Herberger hat damals eigentlich das Gegenteil gesagt. Ja. Der hat gesagt, mir schmeckt das Runde besser als das Eckige.
Ich weiß nicht, ob der jemals in seinen Ball gebissen hat.
Ja, kommt drauf an, wie er belegt war, ne?
Ja, aber echt.
Sie begegnen ja extrem vielen Hobbyköchen natürlich auch, die auch immer Tipps haben wollen, die sie dann auch natürlich mit dem einen oder anderen Kniff dann auch durchaus begeistern. Wie viele verschiedene, sag ich mal, Köche in der heimischen Küche gibt's eigentlich? Wenn wir die mal so unterscheiden, also zwischen dem, der schon fast Profi ist und dem absoluten Loser in der Küche. Was ist da noch so alles dazwischen?
Ja, es ist zum Beispiel, wer halt, das ist der Poser, das ist so ein ganz bekannter, so ein Typ, ja, der, bevor der sich die Zwiebel schneidet, muss er erst einmal hergehen, muss sich ein Damaststahl, ein Messer kaufen, was irgendwo von einem einäugigen japanischen Schmiedekunstmeister irgendwie beim Mondlicht 4000 Mal gefaltet wurde und sozusagen, hier, schaut, das ist das Messer und dann schneidet er, der ist einfach so, yeah, guck mal an, und der erhebt meistens das Essen, im Grunde ist nur ein Transporteur seiner Persönlichkeit, ja, während die Besserwisser sind übel, weil die natürlich steckt natürlich, wer will schon Besserwisser, ne? Also weißt du, die dich dann fragen, aha, und wo hast du dein Fleisch her? Also ich habe gehört, dass das, also wenn das nur von der einen Seite gestreichelt wird, dann ist das ja besser. Ja? Und so, also der Besserwisser, das ist ja völlig egal, ob beim Kochen oder woanders, den willst du nicht. Und natürlich gibt es ja auch diejenigen, die keine Ahnung haben, die hier so Kobe Beef hier für eine Heavy Metal Band aus Sachsen oder so halten, ja. Das ist dann, die gibt's auch, ja. Also wenn du bei denen eingeladen bist, wirklich nicht hingehen, weil für den ist mehr oder weniger Ketchup, wenn es aus der Tube rausgespritzt wird oder aus der Flasche, dann ist es mehr oder weniger schon Kunst für ihn. Also bei denen bin ich immer ganz dankbar, wenn ich nicht eingeladen werde. Ja? Aber das passiert ja meistens nicht, weil die trauen sich nicht. Aber was ich immer ganz spannend finde, sind ja die Omas. Das kennt man doch, ne? Du klingelst so sonntags an der Tür, macht die Oma auf, hast du so einen Blumenstrauß hast in der Hand und sagst, hallo Oma. Und das Erste, was sie sagt, ach Gott, nein, ich glaube, ach, mein Kuchen ist diesmal nichts geworden. Mein Kuchen, ich glaube, der ist nichts geworden, ich glaube, der ist trocken. Ich habe jetzt nur noch mal, aus Sicherheit habe ich noch mal einen Erdbeerkuchen gemacht. Aber die Erdbeeren sind ja auch nicht mehr das, was es mal war. Ich habe noch einen Käsekuchen gemacht, aber ich glaube, der war zu lang drin. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist keine Sorge, ich habe noch ein paar Waffeln gemacht. Und dann sagst du, Oma, wir sind zu zweit. Ja, die Omas sind so. Ja, die Omas, die haben vor drei großen Dingen haben die Angst. Ja?
Ja.
Scheidung, der Russe kommt, ihm schmeckt's nicht. Das sind diese drei. Und wenn du, und deswegen werden wir da auch gemessen. Aber es ist natürlich so, das ist so Herzenswärme. Nirgends isst du so gut. Und meine Oma zum Beispiel.
Lebt die noch eigentlich, ihre Oma? Oma? Ich weiß, dass die 103 war irgendwann.
Ja, und ja, die ist es noch.
Die
ja.
ist immer noch 103.
Ja. Ah ja, aber man muss schon sagen, es ist jetzt schon, wir sind jetzt schon, man merkt halt schon, dass ihre Verjüngungskur an der Bar zu sitzen und immer eben zwei Glas Rotwein zu trinken, das nutzt sich natürlich auch irgendwann ein bisschen ab. Also es ist, sie sitzt da sehr würdig und alles und ihr geht's wirklich gut, aber das Alter, irgendwann spürst du es natürlich, ne? Aber wir sind alle stolz und sie ist auf sich auch stolz, das muss man auch sagen.
Oh, das glaube ich.
Ja, ja.
Der Verhärter, von der ich weiß, und die ist ja eine Granate irgendwie, dass die zu ihrem 80. Geburtstag zum ersten Mal einen Fallschirmsprung gemacht hat.
Ja, genau, einen Tandemsprung, ja. Mit Eberhard Ginger damals.
Aber
ja,
Eberhard Ginger, dem ehemaligen Rektor da.
Ja.
Aber haben Sie die auch als kleiner Junge schon? Und ihr seid ja auch so ein riesen Familienunternehmen auch im Prinzip gewesen,
ja, ja.
Da in Oberfranken. Ja. Haben Sie als kleiner Junge schon die Oma auch als so eine Verrückte wahrgenommen?
Also uns gibt es jetzt in der Tat 2019 echt 150 Jahre. Das ist so echt Wahnsinn. Und die Oma habe ich auch definitiv auch immer als ziemlich, wie soll man sagen, die hat immer so hysterische Momente gehabt. Weil man muss sich ja vorstellen, so in den 70er, 80er Jahren, da waren ja auch diese hochtupierten Frisuren ganz wichtig. Und wenn der Opa mit dem Auto vor die Tür gefahren ist und es waren zwei Schritte bis zum Auto und es hat leicht genieselt, ist die Oma ausgeflippt, dass sie ohne Schirm da nicht raus kann. Und der Opa immer, naja, du kannst doch schnell. Und sie, nein, Gott, ich will meine Haare. Ja, und ich war immer als kleiner Bruder daneben gestanden und habe mir gedacht, was passiert da eigentlich? Wo hat es denn das Problem? Ne? Aber wir wissen natürlich, dass einen Hauch von Hygroskopie in der Luft natürlich dieses Kunstwerk von nahe sofort zusammenknallt. Ne? Also das muss man natürlich auch verstehen. Das habe ich damals nicht verstanden. Aber da habe ich meine Oma schon als ziemlich, als wilden Vogel wahrgenommen. Das muss ich sagen, ja.
Dann wollte die bestimmt beim Fallschirmsprung keinen Helm tragen. Oder weil die Frisur ja platt gedrückt wird.
Also sie hätte es gerne mehr oder weniger umgangen, aber sie wusste, wenn sie da ja fliegt, dann haut sie die Frisur auch zusammen und hat sie den Helm lieber aufgesetzt. Ja, das muss man ja lassen, ja.
Was hat die noch für andere verrückte Dinge gemacht, außer Fallschirmspringen mit 80? Ich meine, so jemand macht auch andere verrückte Sachen dann.
Was ich immer ganz spannend finde, sind ja die Omas.
Die
Omas, das kennt man doch. Ne? Du klingelst so sonntags an der Tür, macht die Oma auf, hast du seinen Blumenstrauß hast in der Hand und sagst, hallo Oma. Und das Erste, was sagt, ach Gott, nein, ich glaube, ach, mein Kuchen ist diesmal nichts geworden. Mein Kuchen, ich glaube, der ist nichts geworden, ich glaube, der ist trocken. Ich habe jetzt noch mal, aus Sicherheit habe ich noch mal einen Erdbeerkuchen gemacht. Aber die Erdbeeren sind ja auch nicht mehr das, was es mal war. Ich habe noch einen Käsekuchen gemacht, aber ich glaube, der war zu lang drin. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist keine Sorge, ich habe noch ein paar Waffeln gemacht. Und dann sagst du, Oma, wir sind zu zweit. Ja, die Omas sind so. Ja, die Omas, die haben vor drei großen Dingen haben die Angst. Ja?
Ja.
Scheidung, der Russe kommt, ihm schmeckt es nicht. Das sind diese, und wenn du, und deswegen werden wir da auch gemessen. Aber es ist natürlich so, das ist so Herzenswärme. Nirgends isst du so gut. Und meine Oma zum Beispiel.
Lebt die noch eigentlich, ihre Oma? Meine Oma? Ich weiß, dass die 103 war irgendwann.
Ja, und ja, die ist es noch.
Die ist immer noch 103.
Ja. Ah ja, aber man muss schon sagen, es ist jetzt schon, wir sind jetzt schon, man merkt halt schon, dass ihre Verjüngungskur an der Bar zu sitzen und immer eben zwei Glas Rotwein zu trinken, das nutzt sich natürlich auch irgendwann ein bisschen ab. Also sie sitzt da sehr würdig und alles und ihr geht's wirklich gut. Aber das Alter, irgendwann spürst du es natürlich. Ne? Aber wir sind alle stolz und sie ist auf sich auch stolz, das muss man auch sagen.
Oh, das glaube ich.
Ja, ja.
Der Verhärter, von der ich weiß. Und die ist ja eine Granate irgendwie, dass die zu ihrem 80. Geburtstag zum ersten Mal einen Fallschirmsprung gemacht hat.
Ja, genau, einen Tandemsprung, ja. Mit Eberhard Ginger damals.
Aber
ja,
Eberhard Ginger, dem ehemaligen Rektor da.
Ja,
ja. Aber haben Sie die auch als kleiner Junge schon? Und ihr seid ja auch so ein riesen Familienunternehmen auch im Prinzip gewesen,
ja, ja.
Da in Oberfranken. Haben Sie als kleiner Junge schon die Oma auch als seine Verrückte wahrgenommen?
Also uns gibt es jetzt in der Tat 2019 echt 150 Jahre. Das ist so echt Wahnsinn. Und die Oma habe ich auch definitiv auch immer als ziemlich, wie soll man sagen, die hat immer so hysterische Momente gehabt. Weil man muss sich ja vorstellen, so in den 70er, 80er Jahren, da waren ja auch diese hochtupierten Frisuren ganz wichtig. Und wenn der Opa mit dem Auto vor die Tür gefahren ist und es waren zwei Schritte bis zum Auto und es hat leicht genieselt, ist die Oma ausgeflippt, dass sie ohne Schirm da nicht raus kann. Und der Opa immer, naja, du kannst doch schnell. Und sie, nein, Gott, ich will meine Haare. Ja, und ich war immer als kleiner Bruder neben gestanden und habe mir gedacht, was passiert da eigentlich? Wo hat denn das Problem? Ne? Aber wir wissen natürlich, dass einen Hauch von Hygroskopie in der Luft natürlich dieses Kunstwerk von A sofort zusammenknallt. Ne? Also das muss man natürlich auch verstehen. Das habe ich damals nicht verstanden. Aber da habe ich meine Oma schon als ziemlich, als wilden Vogel wahrgenommen. Das muss ich sagen, ja.
Dann wollte die bestimmt beim Fallschirmsprung keinen Helm tragen. Oder weil die Frisur ja platt gedrückt wird.
Also sie hätte es gerne mehr oder weniger umgangen, aber sie wusste, wenn sie da ja fliegt, dann haut sie die Frisur auch zusammen und hat sie den Helm lieber aufgesetzt. Ja, das muss man ja lassen, ja.
Was hat die noch für andere verrückte Dinge gemacht, außer Fallschirmspringen mit 80? Ich meine, so jemand macht auch andere verrückte Sachen dann.
Na, die Oma war eigentlich immer oder ist eigentlich sehr kontrolliert. Für sie ist, wenn der Gast, das ist so klassische Gastronomie, ja, also so klassischer Patron, wenn man so sehen will, der Gastgeber. Wenn 100 Gäste gesagt haben, das waren gut und einer sagt, das hat ihm nicht so gefallen, dann wirft sie alles über Bord und zweifelt alles an. Das ist etwas, das ist natürlich auch schon ein bisschen mühsam. Ja. Aber man muss im Großen und Ganzen sagen, sie hat natürlich so einen Betrieb, ich meine, die ist im Ersten Weltkrieg geboren, das muss man sich mal vorstellen, und dann natürlich einen erlebt, und aber dieser Wechsel zwischen, wir waren ja früher eine Poststation, also sie ist ja noch aufgewachsen, da hatten wir noch Postpferde und Kutschen, die da gewechselt wurden, und auch das erste Auto, mit dem die Post bei uns verfahren wurde. Und wie viele Posthotels auf dieser Welt sind wir dann auch irgendwann eben von dieser Station zum Hotel mutiert, und deswegen gibt es eben so viel Hotels mit diesem Zusatz Post. Und allein der Tatsache, dass du jetzt ein Handy hast, das muss man sich mal vorstellen. Also die hat natürlich wahnsinnig, die hat eine Erlebniskurve, das ist ja Wahnsinn.
Hat sie denn Handy auch? Hat sie ein Smartphone?
Nein,
der hätte ich es zugetraut fast schon.
Ja, schon, aber sie ist auch jemand, der sich immer an der Moderne auch festgehalten hat, weil sie wusste, das hält sie auch jung oder hat sie auch jung gehalten. Aber das war dann, das braucht es dann immer.
Ja. Aber die kann natürlich Geschichten erzählen, oder? Was war so die Geschichte, die Sie auch als Jugendlicher oder als kleiner Junge immer wahnsinnig beeindruckt hat?
Ja, sie hat eigentlich wenig also komischerweise habe ich immer dieses Gefühl, dass diese Generation, die in diesem Zweiten Weltkrieg ja drin steckte, darüber hat, also mein Opa hat mir schon erzählt, was er so, wo er stationiert war und so weiter, aber im Grunde merkst du, im Nachhinein kann man das auch nochmal klarer definieren, dass da natürlich auch so eine tiefe Erschütterung da war und man redet nicht gern drüber. Man hat es erlebt und es ist auch noch eine andere Generation, muss man auch sagen, die haben das auch gerne mit und unter sich ausgemacht, um es auch abzuleben und jetzt nicht mehr wieder durchzuleben. Also ich weiß ein paar Dinge, die ich würde sagen, die wichtigsten, wie Opa und Oma sich damals kennengelernt haben und so weiter. Aber wir haben immer, wenn ich sie erlebt habe, meine Oma, wir haben immer sehr im Jetzt gelebt. Also was ist jetzt passiert und hier und jenes. Und es war auch so, wir hatten natürlich, also mein Vater und meine Oma, die hatten natürlich schon so ein bisschen Generationsmomente. Mhm. Also ich kann mich nur erinnern, früher hatten wir einen Restaurantraum, die Jägerstube, jetzt ist das Bistro. Und meine Oma wollte da unbedingt einen Kachelofen drin haben. Und mein Vater hat gesagt, nee, er will diesen einen Tisch nicht verlieren. Und ich habe mich schon gewundert, warum sie so auf und ab ging, weil mein Vater und meine Mutter sind in den Urlaub gefahren für ein paar Tage. Und sie hat die ganze Zeit gewartet, bis die endlich zur Tür raus waren. Dann waren die im Tür raus, sind mit dem Auto weggefahren. Und in dem Moment, wo die vorne um die Kurve rumgefahren sind, hat sie hinten die Tür aufgemacht, da sind die Handwerker hinten rein. Und dann hat sie einfach, ohne dass mein Vater das gut gehießen hatte, ja, die haben das ja gemeinsam im Grunde betrieben, hat die dann halt einfach mitten im Raum, hat sie dann einen Kachelofen reingebaut. Ja, und als er dann zurückkam, war halt der Kachelofen da. Na? Ja, das ist natürlich, es klingt jetzt witzig.
Na, aber wie hat er reagiert, der Vater?
Naja, also, der war Vater. Jetzt nicht begeistert. Ne?
Aber gut, hat's hingenommen.
Ja, ist ja klar, man wird ja übergangen, ne? Aber was soll ich machen jetzt? Ne? Das war halt so. Aber mein Vater hat mir er war derjenige, der mir als allererstes gesagt hat, dass ich Talent hätte für die Küche.
Und woran hat er das gemerkt? Was haben Sie damals so brillant gemacht?
Ja, also man muss sich vorstellen, mein Vater war Jäger, das heißt, wir hatten einen Jagdhund. Und der deutsche Kurzhaar und ich, dieser Jagdhund und ich, wir waren ja ein Team. Ja, wir haben uns gelebt, haben wir uns. Und ich war so 5, 6 Jahre, würde ich sagen, und der Jagdhund und so hat bei uns auch in der Wohnung gelebt. Ja. Und dann hat er genießt. Und da habe ich mir gedacht, na, dann ist der krank. Und wenn einer niest, braucht er Eukalyptussalbe. Und dann habe ich den Hund mit Eukalyptussalbe eingecremt. Mhm. Das fand er auch so lange gut, wie er gecremt wurde. Aber nicht ab dem Moment, wo die Eukalyptusdämpfe natürlich funktioniert haben. Mit der feinen Hundenase. Dann ist der wie von der Tarantel gestochen durch die Wohnung gesprungen. Und ich habe mich als Wunderheiler gesehen. Ne? Ich habe mir gedacht, ja, ich werde Tierarzt. Ich bin ein Wunderheiler. Und in dem Moment kam auch mein Vater, hat es gesehen. Und dann hatte der Hund eine Not-OP in der Badewanne, weil wir das alles wieder abgewaschen haben natürlich. Und damals sagte mein Vater, ich hätte mehr Talent, Schnitzel zu panieren, als Hunde zu heilen.
Also es war eher so aus der Not herausgeboren, dieses Kompliment.
Nee, ich habe ja früher immer schon du wächst ja mehr oder weniger, wenn du in so einem traditionellen Hotel bist, du wachst ja in der Küche auf. Die Gertrud, ja, die 80-jährige Kaltmamsell, die hat mir das Backen mehr oder weniger beigebracht und natürlich habe ich Schnitzel paniert. Sowas machst du als Kind, du sitzt halt dann am Tresen und machst mit. Deswegen ist ja das so ein Prozess, deswegen können auch, das bin ja nicht nur ich, sondern viele von diesen typischen Gastronomiekindern, wir unterscheiden nicht zwischen Privat und Dienst. Das ist ein fließender Prozess. Und wenn du das mit der Muttermilch aufgenommen hast, dann bist du von Haus aus ein ganz besonderer Gastgeber. Das kannst es natürlich lernen, keine Frage, aber die Haltung dazu, die nimmst du in jungen Jahren auf.
Was ist das überhaupt für ein wunderbares Wort? Kaltmamsel. Was ist das genau?
Die Kaltmamsell, ja, die hat im Grunde die Salate gemacht. Ja, das sind die Kaltmamsell. Sie hat Salate gemacht und wahrscheinlich hat die früher dann auch noch sowas wie Sauerkraut eingemacht und diese ganzen eingemachten Dinger. Das hat Kaltmamsell gemacht und die haben natürlich auch gebacken. Also bei uns die Gertrud. Und die Gertrud zum Beispiel, wenn ich früh hingegangen bin, wie ich dann schon in die Schule gegangen bin, die Gertrud, die hat mir früh immer den Kaber, die hat mir den mit Wasser gemacht.
Oh.
Und das ist natürlich nicht so toll. Dann bin ich immer vorgegangen, heimlich zur Marion. Die Marion war an der Rezeption, habe ich gesagt, Marion, kannst du mir den Kaber machen? Und die hat nämlich mit Milch gemacht. Ne? Das durfte aber die Gertrud immer nicht mitkriegen, dass ich den von der Marion mit Milch kriege, weil die Gertrud dann beleidigt war, weil ich war ja ein bisschen ihr Buh. Ne?
Ja, klar.
Das ist ja so. Wir sind ja dieses soziale Netzwerk, das es damals gab. Wir hatten da Wir hatten da Leute, die 20, 30 Jahre da waren. Das war alles eine wirklich große Familie. Ne? Und da habe ich aber immer bei der Marion habe ich immer meinen Kaper getrunken.
Mhm. Ihre Oma ist natürlich eine Autorität in der Küche gewesen. Im Buch gibt es auch, glaube ich, ein Kapitel, schmeckt wie bei Oma.
Naja, aber sie war keine Autorität.
Ach, die war keine Autorität.
Nee. Die Oma.
Keine brillante Köchin.
Die hat nie gekocht.
Ach, die hat nie gekocht.
Die hat ein halbes Jahr lang, hat sie mal gesagt, war sie mit in der Küche. Aber wir waren uns alle in der Familie klar. Das sagt sie, das ist eine reine Schutzbehauptung. Die hat vielleicht maximal an einen Knödel gerührt. Aber was sie jeden Tag gemacht hat, ist, dass sie mit einem Löffel durch die Küche gegangen ist. Und überall rumprobiert hat. Ah. Also jetzt seit 20 Jahren nicht mehr, aber früher überall rumprobiert, ja. Und dann hat die überall rumbeckert. Da muss noch das. Der größte Klassiker war, sagt, euer Blaugraut schmeckt nicht. Das war vor 20 Jahren. Euer Blaugraut schmeckt nicht. Sage ich, Oma, das ist kein Blaugraut, das sind Rotweinzwiebeln. Na, also das war schon. Na, also und die Oma ist, und es ist auch so, dass die Oma zum Beispiel, wenn wir jetzt wir haben eine Gesellschaft von mir aus 20 Personen und die kriegen was im Dessert, so hippen, ne, so hippen, so dünn gebacken. Wenn du 20 Personen hast, dann machst du vielleicht 22, dass mal eine, zwei kaputt gehen könnten, ja? Mhm. Und jetzt kommt die Oma vorbei und dann fängt die an, immer solche Hippen zum Beispiel zu essen, weil das ist knusprig, das liebt sie. Und dann sagen wir immer, Frau Herrmann, bitte nicht, die sind abgezählt. Ne? Und dann sagt sie, nein, du bist da, mehr machen, ihr wollt bloß nicht, dass ich eine esse. Sag ich, doch, aber das ist abgezählt, bitte, weil wenn du jetzt 19 hast bei 20 Leuten, hast du ein Problem, ja? Und jetzt habe ich sie vor ein paar, ist auch ein paar Jahre her, habe ich sie gesehen, da hat sie sich unbeobachtet gefühlt, hat sie so eine Hippen genommen, hat so draufgehaut, so. Dann waren die kaputt und hat gesagt, ach, das kann ich ja essen, die sind ja schon kaputt.
Ich glaube, die ist gerissen, die ist durchsetzungsfähig, anders wird man auch nicht 103. Das ist das Geheimnis.
Naja, aber man muss vielleicht auch ein Ernährungsgeheimnis bei der Oma mal weitergeben.
Ja.
Wenn, das wurde mir auch erst vor ein paar Jahren eigentlich bewusst. Mir ist vollkommen klar, warum die 100 und mehr geworden ist. Mhm. Erstens, sie steht früh auf und frühstückt Körnerbrot. Die hat noch nie normales Brot, viel Körnerbrot. Mhm. Sie isst da auch relativ wenig Wurst. Das ist ziemlich, ich würde mal sagen, vegetarisch, was sie frühstückt. Ja. Also eher mal Käse und so weiter. Dann trinkt sie einen Sauerkrautsaft oder lauter so Zeug, nimmt ein bisschen ein paar Vitamintabletten, das nimmt sie schon immer. Alles, was irgendwo einer heißt, das musst du essen, das ist gesund, das isst die dann früh. Dann macht die ein wenig Pause bis zum Personalessen. Es gibt so 11, 11.30 Uhr. Dann nimmt sie sich einen kleinen Teller, isst aber dort nie Nudeln, weil sie sagt, Nudeln ist ein Mehlquatsch, isst sie nicht. Also sie lässt weißes Mehl ziemlich weg. Nachmittags isst sie einen Käsekuchen. Also das ist ja so ein Quarkkuchen im Grunde. Ja. Sie isst aber nur oben die Käseschicht runter. Also sie isst nicht den Teig, weil sie das weiße Mehl, nee, das macht ihr im Grunde, das will sie nicht, das geht ja nur auf die Hüften. Ja? So, und dann abends isst sie im Grunde nichts mehr und an der Bar, wenn die sitzt, lässt sie sich wirklich auch heute noch 5 Chips abzählen und 5 von diesen Erdnüssen in dieser Knusperhülle. Ja, 5 Stück. Und mehr nicht. Und dann trinkt die 2 Gläser Rotwein. Also mittlerweile trinkt sie keinen Rotwein mehr. Jetzt trinkt sie einen roten Beetesaft mit Sekt aufgegossen. Also da musst du auch über 100 werden, dass das schmeckt. Ne? Das muss man jetzt auch sagen. Gell? Aber sie lebt asketisch und geht jeden Nachmittag spazieren. Also kaum Mehl.
Und sie duscht Askese. Natürlich nur kalt, oder?
Ich glaube, das ist mit Eiswürfeln drei.
Aber
sie lebt sehr asketisch, sie isst kaum Mehl, sie bewegt sich jeden Tag. Und wenn man das mal zusammen nimmt, und ich bin ja ein großer Gebäckfan, also ich komme ohne, also ich könnte auf Fleisch eher verzichten als auf Brot, aber man muss über Klebereiweiß nachdenken, das ist auch für den Kopf nicht immer ganz so gut, habe ich schon mal gelesen. Das kann nämlich auch, also ist jedenfalls, sagen wir mal, für die Hirnleistung nicht immer so positiv. Und sie hat alles richtig gemacht in ihrem Leben. Alles richtig. Bewegung, richtige Ernährung, zack, über 100.
Eine Familie, nicht nur voller Tradition, auch voller Geschichten. Die Hermanns dort in Würzberg.
Würzberg, ja,
genau. Würzberg mit dem
Posthotel. Das R muss man rollen.
Würzberg.
Ja, genau.
Würzberg, ja.
Zwischen Kulmbach und Bayreuth, Epizentrum.
So, kurz vor Mittagessen natürlich, wenn wir schon den Sternekoch dran haben, dann wollen wir eines noch wissen. Wie kriege ich mit wenig Aufwand viel Geschmack in mein Essen, in meiner eigenen heimischen Küche? Denn das ist ja das, wonach alle immer streben. Ja. So dieser kleine Handgriff, dieses kleine Extra, diese kleine Zutat, die aus einem ganz guten Essen ein besonderes Essen macht. Welchen Tipp geben Sie uns heute mit?
Geht's essen.
Ja, da komm, nee, ich meine jetzt.
Also es ist so, es gibt nicht diesen einen kleinen Kniff.
Nein, aber das irgendeine ist auch, Zutat. Ich liebe zum Beispiel Ingwer. Also Ingwer könnte ich ins Müsli essen, fantastisch. Ingwer in Milch, großartig, geht eigentlich überall.
Ja, also es ist so, als würdest du einen Fußballspieler fragen, mit welchem Fuß schießt man das beste Tor? Und dann wird der antworten,
rechts.
Es geht darum, es fängt damit an, wie kommt der Ball hinten von der Abwehr übers Mittelfeld zu dir nach vorne? Wer schlägt die Flanke? Und das ist eben das Problem, je nachdem, welches Gericht man macht. Ich glaube, dass zu Hause, gehen wir mal her, was ist die beste Zutat, ist Gelassenheit und weniger ist mehr. Denn in dem Moment, wo du anfängst, immer noch reinzutun, verwässerst du alles.
Ja.
Das ist, dann wird das alles wie so Konfetti auf der Zunge. Wenn ein Gericht muss man sich ja vorstellen, dass wenn man klassisch hergeht und sagt, man hat eine Sättigungsbeilage, man hat das Gemüse und hat das Fleischteil, dann hat jedes seine Aufgabe. Fleisch soll eine gewisse Würze mitbringen, ob es gebraten ist oder ob es geschmort ist, eine Würze. Da kann man jetzt auch gern sagen, da können auch viele Gewürze in der Soße mit drin sein. Ja. Dann hat der Auftrag des Sauerkraut, dass das sauer ist. Ja. Und die Knödel zum Beispiel eben, dass sie die Soße aufnehmen können. Und so muss man hingehen, architektonisch seinen Teller zusammenstellen.
Aber keine Sojasauce dazuschütten, oder?
Na, braucht man nicht. Kann man einen kleinen Schuss reinmachen, aber muss nicht sein.
Ah, der kleine Schuss darf dann doch sein.
Na, die Sojasauce hebt ein wenig, wenn es unter der Wahrnehmungsgrenze ist, so ein wenig das Eigenaroma. Aber dann wirklich bloß einen kleinen Schuss reingeben. Ich mag's, aber manche irritiert's.
Der Sternekoch, der Fernsehkoch und Koch mit eigener Show. Auf Tour jetzt auch wieder. Schnell mal was Gutes heißt es. Alexander Herrmann, dann erstmal Grüße nach Bamberg. Dankeschön für heute und Mahlzeit.
Vielen herzlichen Dank und euch natürlich auch noch einen schönen Tag und vielen Dank für den tollen Vormittag.
Talk mit Thies.